Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? Eurem Podcast rund um das Thema Krebs. Heute widmen wir uns einer besonders herausfordernden Diagnose, dem Pankreaskarzinom, also Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Krummig von der Asklepios Klinik Hamburg, also ein Tumorzentrum. Er ist Experte auf diesem Gebiet und wird uns über die neuesten Entwicklungen in der Behandlung informieren. Herzlich willkommen, Herr Professor Krummig.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
Ich freue mich auch sehr, dass Sie da sind. Also wir teilen ja schon so ein bisschen mehr Geschichte miteinander. Sie achten so ein wenig auf meine Bauchspeicheldrüse seit der Erkrankung, seit dem Lungenkrebs. Und ja, seitdem klar ist, dass eine BRCA2-Keimer-Mutation praktisch Auslöser dafür sein kann. Vielleicht würden Sie sich aber, weil ich kenne Sie ja gut, vielleicht würden Sie sich nochmal eben den Zuhörern kurz vorstellen.
Ja, ich bin Ansgar Michael Krummig. Ich bin seit 2016 hier Chefarzt im Asklepios Klinikum Harburg. Das ist ein großes Krankenhaus im Süden von Hamburg, das sich mit unterschiedlichen Fachbereichen ausgestattet hat. Und ich bin Chefarzt der Viszeralchirurgie. Und mein persönlicher Schwerpunkt schon seit vielen Jahren, schon seit fast 20 Jahren, ist die Bauchspeicheldrüse, also die Chirurgie der Bauchspeicheldrüse. Und ich habe hier in den letzten Jahren ein Pankreaszentrum aufgebaut, sukzessive, was wir im letzten Jahr auch zertifiziert haben bei der DGAV. Und das ist sicherlich ein Hauptschwerpunkt in unserer Abteilung. Und ich bin sehr gerne hier in Harburg. Ich bin gebürtiger Kieler, war eine Zeit lang über 12 Jahre im St. Joseph Hospital in Bochum bei Professor Waldemar Uhl, sicherlich einer der bedeutendsten Pankreaschirurgen in Deutschland, bei dem ich sehr viel lernen durfte. Und nun konnte ich mein Wissen und meine Erfahrung hier einbringen.
Genau, das war auch der Grund, warum wir uns kennengelernt haben. Muss man also sagen, Sie kennen mich ja auch. Ich fahre dann durch Deutschland und suche mir halt die besten Ärztinnen und Ärzte raus. Und tatsächlich war es so, dass die in Bochum sagten, wir kennen da jemanden bei dir im hohen Norden, den halten wir auch für sehr, 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 sehr gut. Und du musst gar nicht nach Bochum kommen. Fahr mal lieber nach Hamburg. Und ja, so haben wir uns beide kennengelernt, Professor Krummig. Und ja, deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir heute die Folge auch zusammen bestreiten. Denn die Zuhörer haben oft Fragen, wenn es um die Bauchspeicheldrüse geht. Denn dieser Krebs wird immer noch sehr als Endgegner gesehen und ist wahrscheinlich auch einer der ernstzunehmenden Arten. Wahrscheinlich auch, weil er so spät erkannt wird, oder?
Ja, das ist das große Problem. Im Jahr erkranken in Deutschland etwa 16.000 PatientInnen an dieser Erkrankung und bei einem Großteil, über 50% der Patienten, ist zum Zeitpunkt der Diagnose dieser Tumor schon metastasiert. Das heißt, er hat Fernabsiedlungen in andere Organe gesetzt. Und das sind dann natürlich Patienten, die primär nicht bei mir, nicht in der Chirurgie landen, sondern in der Onkologie. Und wir sehen praktisch hier in meiner Abteilung immer nur einen kleineren Ausschnitt, nämlich die Patienten, die man noch operieren kann oder die man vermutlich hoffentlich bald operieren kann. Das ist tatsächlich ein ganz trauriger Aspekt an dieser Erkrankung, dass man einem Großteil der Patienten im Moment noch nicht kurativ helfen kann.
Ja, kurativ bedeutet Heilung. Ich muss das mal so ein bisschen übersetzen für unsere Zuhörer. Nicht alle sind ja medizinisch sehr, bewandert oder Fachpersonal. Aber das ist auch das, wo meine erste Frage so hingehen würde, die ich mir ausgedacht habe. Die Operation gilt als einzigste Chance auf Heilung bei der Bauchspeicheldrüse, also beim Pankreaskarzinom. Ja, doch nicht jeder kann operiert werden, wie Sie eben schon sagten. Was ist denn der entscheidende Faktor, ob man operiert werden kann, ob das operabel ist, dieses Karzinom?
Also ganz am Anfang steht natürlich eine sehr ausführliche Diagnostik, wenn so eine Erkrankung im Raum steht oder der Verdacht im Raum steht. Und das wird vor allen Dingen mit bildgebender Diagnostik gemacht, mit Ultraschall, damit geht's oft los, dann Computertomographie, Kernspintomographie, aber auch eine innere Ultraschalluntersuchung, eine Endosonographie findet oft Anwendung um zum ersten Mal die Frage zu klären, ob es Fernabsiedlungen gibt. Metastasen, dann ist eine Operation am Anfang sicherlich nicht möglich und in allermeisten Fällen auch nicht sinnvoll. Und dann geht es, und dann kommt es aber darauf an, ob der Tumor an sich, auch wenn er keine Metastasen hat, ob er gut zu entfernen ist. Wir nennen das, ob ein Tumor resektabel ist, also ob er praktisch technisch überhaupt entfernbar ist. Das ist bei der Bauchspeicheldrüse im Vergleich zu anderen Organen oft sehr knifflig, weil die Bauchspeicheldrüse hat ganz enge Beziehungen zu großen Blutgefäßen. Die Bauchspeicheldrüse liegt ja sehr weit tief im Bauch hinten drin, fast schon eigentlich auf dem Rücken, liegt ganz dicht an der Hauptschlagader und an der großen Hohlvene, und mehrere lebenswichtige Blutgefäße, die unseren Bauchraum versorgen, haben ganz enge Beziehungen zur Bauchspeicheldrüse und ziehen darunter hindurch oder laufen dort drüber weg. Von daher ist sozusagen die Ausdehnung so eines Tumors in Bezug auf diese wichtigen Blutgefäße ganz entscheidend. Denn wenn ein Bauchspeicheldrüsentumor so ein Blutgefäß, wir nennen das infiltriert hat, also dort hineingewachsen ist, dann ist sicherlich schon mal Vorsicht geboten. Da muss man sehr genau schauen, ob man tatsächlich so einen Tumor auf Anhieb entfernen kann, ob man eventuell ein Stück Gefäß ersetzen muss oder ob man in vielen Fällen auch zunächst eine Chemotherapie anwendet, um sozusagen diese Tumorausdehnung etwas einzudämmen.
Ja, um dann praktisch, wenn weniger ausgebreitet ist, um dann tatsächlich den Teil, der dann noch da ist, das dann zu entfernen praktisch.
Genau. Und oft gibt es, also neben diesen Blutgefäßen, die eigentlich der Dreh- und Angelpunkt sind, auch bei diesen Operationen, natürlich kann so ein Bauchspeicheldrüsentumor auch in andere Organe hineinwachsen. Das ist vergleichsweise seltener der Fall. Gibt es aber auch zum Beispiel in die Milz, wenn der Tumor links gelegen ist, oder manchmal auch in einen Teil des Dickdarms oder in den Zwölffingerdarm oder Magen. Das ist aber letztendlich oft weniger schwierig zu lösen als wirklich so eine Gefäßinfiltration, so ein Gefäßbefall durch den Tumor. Vor allen Dingen auch, wenn mehrere Gefäße befallen sind. Dann kann auch so ein Eingriff technisch sehr, sehr schwierig werden. Und natürlich, das leuchtet ein, auch blutungsreicher und viel gefährlicher für den Patienten. Deswegen steht am Anfang eine sehr ausführliche, gründliche Diagnostik und natürlich auch jemand, der sich die Bilder mit Sachverstand anguckt.
Ja, genau, die Diagnostik musste ich auch lernen. Da gibt es ein MRCP und es gibt Ananassaft, dass man sehen kann, wo dann der Gallensaft langläuft. Ne? Das wird dann, glaube ich, besser erkannt.
Ja, genau.
Oder?
Richtig, das ist eine spezielle Kernspin, also eine spezielle MRT-Untersuchung, die schafft es, die nicht sich in Fluss befindlichen Flüssigkeiten gut darzustellen. Das macht so eine MRCP. Da sieht man im Prinzip die ganzen Gangstrukturen, wo nämlich der Bauchspeicheldrüsensaft durch die Bauchspeicheldrüse entlang läuft. Das könnte man auf der Abbildung 1 sehen, die mitgeliefert wird. Oder auch die Gallenwege. Dort könnte man, das sind praktisch die Strukturen, die Gänge, die man bei so einer MRCP sehen kann, im Vergleich zu den Blutgefäßen, die nämlich, wo die Flüssigkeit sich ja bewegt, werden die dann nicht dargestellt. Und der Ananassaft sozusagen ist dafür da, weil er relativ eisenhaltig ist, dass man den gefüllten Magen und den Zwölffingerdarm sozusagen davon subtrahiert, ihn praktisch nicht sichtbar macht, dass man nur diese Gangstrukturen sieht. Und das sind sehr tolle Untersuchungen, die sozusagen von Jahr zu Jahr wird die Technik besser. Und das war vor 10 Jahren noch gar nicht daran zu denken, dass wir jetzt mittlerweile solche gestochen scharfen Bilder haben, wo wir diese ganzen anatomischen Strukturen von diesem komplexen Gebilde sehr gut sehen können. Und das erleichtert natürlich auch das Operieren. Man braucht einfach gutes, aktuelles Kartenmaterial. Das ist wie bei einer Fahrt durchs Gebirge. Ja, man muss einfach genau wissen, wo sind die kleinen Routen, wo sind die Umgehungskreisläufe, wo sind die kleinen versteckten Straßen, die ich vielleicht auch noch gehen kann, die ich beachten muss. Und deswegen ist die Diagnostik am Anfang sehr wichtig.
Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass es ein sehr leckeres Kontrastmittel ist und nicht so. Genau. Sonst, ich bin ja von meinen CTs von der Lunge dann ein bisschen was Schwergängigeres gewöhnt. Und deswegen habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sie haben mich ja auch immer jedes Mal mitgenommen. Dann zeigen mir die Bilder, wie die aussehen. Und ja, es gibt einem immer ein gutes Gefühl. Bis jetzt hatten wir auch immer ja, schöne Nachbesprechungstermine, wo man dann ja nichts gefunden hat bei mir. Wie geht's denn nun weiter? Man hat jetzt was gefunden. Sie haben auch eine ungefähre Vorstellung, wie man operiert. Sagen wir mal, es gibt keine Chemo vorweg, sondern wie schnell geht's denn? Wann ist der Patient dran? Was muss der Patient tun, damit er, ich sag mal, bei Ihnen landet? Oder was kann er überhaupt tun, damit er die richtige Anlaufstelle hat, sage ich mal?
Gut, Patienten sind heutzutage oft natürlich schon auch selber sehr gut informiert. Oft sind das natürlich ältere Patienten. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine Erkrankung des alten Menschen. Oft sind das eigentlich die Kinder und manchmal auch die Enkelkinder, die sich letztendlich auf die Suche nach einer geeigneten Klinik machen, wenn sie nicht schon von Anfang an in einer geeigneten Klinik sind. Und gut, geeignete Klinik ist eigentlich am besten natürlich eine Einrichtung, die diese Eingriffe häufig genug macht und dort viel Erfahrung einfach auch mitbringt, wo die Infrastruktur drumherum einfach da ist, wo auch die Fachabteilungen vorhanden sind. Es gibt ja auch Pankreaszentren, zertifizierte Pankreaszentren. Ich habe erwähnt, dass wir ein Zentrum sind von der DGRV zertifiziert. Es gibt auch von der Krebsgesellschaft Zertifizierungen. Also das sind sicherlich dann immer schon mal gute Anlaufstellen, wenn man sich solche Kliniken sucht. Bauchspeicheldrüsenchirurgie ist einfach, das ist nicht nur in den OP-Saal gehen und dort einen Tumor rausoperieren, sondern das bedeutet wirklich ein breites Angebot für den Patienten bereithalten. Denn diese Patienten haben oft eine Mangelernährung. Oft kommen die schon bei mir in die Sprechstunde und sagen, sie haben schon 5 bis 10 Kilo Gewicht verloren. Das heißt, die sind eigentlich, auch wenn sie noch übergewichtig sind, haben sie trotzdem einen Mangelernährungszustand. Den muss man präoperativ nach Möglichkeit ausgleichen. Die müssen eine präoperative Ernährungstherapie kriegen. Die müssen eventuell Bauchspeicheldrüsenenzyme als Unterstützung bekommen, in vielen Fällen auch eine zusätzliche Flüssignahrung, so eine sogenannte Astronautenkost, wie wir das nennen. Astronautendrinks mit hochkalorischen, also mit Flüssigkeit, die sehr eiweißreich und kalorienreich und auch vitaminreich ist. Das muss man bedenken. Man muss ein gutes Narkoseteam haben, die diese großen, oft 5, 6, 7 Stunden lang dauernden Operationen gut betreuen können und auch eine gute Intensivstation, die sich auch hinterher mit den Patienten gut beschäftigt. Also rundherum braucht man natürlich ein Krankenhaus, das wirklich nicht nur in der Operation, sondern auch drumherum für den Patienten maximal erfahren sozusagen tätig sein kann, damit auch der Heilungsverlauf gut funktioniert. Und wenn Komplikationen auftreten, die besonders schnell und gut und effektiv behandeln kann. Denn es gibt kaum eine Pankreasoperation, wo man am Ende sagt, es ist alles 100%ig perfekt verlaufen. Es gibt immer irgendwelche kleinen Zwischenfälle oder kleine Komplikationen, vielleicht ein Harnwegsinfekt. Der Patient muss hinterher vielleicht nochmal erbrechen für einige Tage und braucht eine Magensonde und so weiter. Also man muss sozusagen immer sehr alert sein, sehr aufmerksam sein und sofort frühzeitig reagieren können. Und das setzt letztendlich voraus, dass das Team sich mit diesen Operationen der Betreuung postoperativ und auch präparativ sehr gut auskennt.
Wahrscheinlich auch für den Patienten oder genau für die OP im Ausgang wahrscheinlich sehr wichtig, in welchem Zustand der Patient ist. Das haben Sie sehr gut beschrieben. Haben Sie sonst noch, ich sag mal, Details von der Art, wie Sie operieren, was so ein Unterschied ausmacht, wo Sie sagen, ja, Sie haben ja viele Bilder geschickt, die ich ja auch dann mit in den Instagram-Beitrag setze für diese Folge, wo Sie sagen, ja, da muss man drauf achten und das ist vielleicht ganz wichtig. Oder ist das wirklich so, wie meistens bei Krebs, dass das so individuell ist, also für jeden Patienten total unterschiedlich? Oder gibt es so verschiedene, ja, ich sag mal, Operationsarten, die immer durchgeführt werden, ne?
Ja, ich glaube, das sind schon zwei Hauptoperationsarten, wenn wir jetzt über den Bauchspeicheldrüsenkrebs sprechen. Das eine ist die Operation, wo der Bauchspeicheldrüsentumor im rechten Teil, also im sogenannten Bauchspeicheldrüsenkopf, sitzt. Und das andere sind die Operationen, wo der Tumor im linken Teil der Bauchspeicheldrüse sitzt. Mit dem ersteren beginnt, wenn der Tumor in der linken Seite der Bauchspeicheldrüse sitzt, das ist dann eine Operation, die nennt sich Pankreas-Links-Resektion. Da wird im Prinzip der linke Anteil der Bauchspeicheldrüse entfernt. Das ist bei mir das Bild Nummer 7 und Nummer 8. Da wird praktisch der linke Teil von der Bauchspeicheldrüse ungefähr auf Ebene von diesen großen Blutgefäßen, die die Baucheingeweide versorgen, durchtrennt und mehr oder weniger einfach herausgelöst aus dem Bauchraum. In vielen Fällen wird dabei auch die Milz mit entfernt und zahlreiche Lymphknoten müssen mit entfernt werden. Dieser Eingriff ist vergleichsweise kleiner. Der wird in ganz vielen Fällen auch laparoskopisch, minimalinvasiv oder auch robotisch durchgeführt. Da ist das Hauptproblem für die Patienten, dass man hinterher den Patienten auf jeden Fall, also dass man vorher sagen muss, dass sie hinterher gegebenenfalls auch eine Blutzuckerneigung bekommen, dass sie eine Blutzuckererkrankung bekommen können, ein Diabetes mellitus. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Bei den viel häufigeren Tumoren im Bauchspeicheldrüsenkopfbereich, da macht man die sogenannte Whipple-Operation. Und das ist auf den Abbildungen 3 und 4 zu sehen. Das ist ein sehr komplexer Eingriff, der zwischen 5 und 7 Stunden dauern kann, manchmal auch sogar länger. Vor allen Dingen, wenn man die erwähnten Blutgefäße eventuell ersetzen muss, zum Beispiel durch Gefäßprothesen oder durch körpereigene Blutgefäße ersetzen muss. Das ist ein sehr ausgedehnter Eingriff, wo der Bauchspeicheldrüsenkopf entfernt werden muss mit dem sozusagen direkt daran grenzenden 12-Fingerdarm. Das heißt, nicht nur die Drüse selber wird entfernt, sondern auch der erste Teil des Dünndarms, der 12-Fingerdarm und auch die Gallenwege. Und das macht den Eingriff natürlich wesentlich größer, weil man nachher diese ganzen veränderten anatomischen Verhältnisse wieder rekonstruieren muss. Zuerst entfernen und nachher muss man sozusagen mit verschiedenen Nahtverbindungen dafür sorgen, dass der Verdauungstrakt wieder funktioniert. Das funktioniert so, dass man den verbliebenen Teil der Bauchspeicheldrüse, der noch da ist, wieder an ein Stück Dünndarm annäht, damit nämlich der Bauchspeicheldrüsensaft, der noch gebildet wird in der Bauchspeicheldrüsen, im Bauchspeicheldrüsenkörper und Bauchspeicheldrüsenschwanz, dass der gut abfließen kann. Das sieht man auf der Abbildung 5. In gleicher Weise muss auch der Gallenweg sozusagen, der Gallengang muss wieder reingenäht werden in den Dünndarm. Das sieht man auch auf derselben Abbildung. Dass wir praktisch beide lebenswichtigen Verdauungssäfte, nämlich Bauchspeicheldrüsensaft und Gallensaft, wieder in unserem Darminnern haben, im Darm selber. Und ein paar Zentimeter hinterher, ungefähr so 30, 40 Zentimeter hinterher, wird dann noch der Magen wieder dort drauf gesetzt. Und dann haben wir eigentlich wieder die normale Verdauungssituation, dass nämlich unsere Speise, die wir schlucken, die wir im Magen dann erstmal mit Salzsäure etwas vorverdauen, dass diese Speise in Verbindung kommt mit diesen beiden lebenswichtigen Verdauungssäften, Bauchspeicheldrüsensaft und Gallensaft. Und dann kann die Verdauung wieder stattfinden. Und das leuchtet ein, dass dieser Eingriff natürlich wesentlich größer ist und auch aufwendiger und natürlich auch hinterher für den Patienten mehr Anpassungsvorgänge nötig sind.
Ja, das fand ich am eindrucksvollsten, also wie schön Sie das erklärt haben, was alles gemacht werden muss. Am Anfang denkt man sich dann 5 bis 7 Stunden, was soll dann da alles passieren? Aber wo Sie eben nochmal erklärt haben, was alles wieder zurechtgerückt werden muss, dann kann man sich das jetzt viel besser vorstellen, warum so eine OP auch so lange dauert, ne?
Ja, das ist auch, also klar, ich vergleiche das eigentlich immer mit so einem Archäologen, der eine antike Vase irgendwo findet. Der buddelt irgendwo und auf einmal sieht er, oh, da ist irgendwas, da guckt irgendwas raus, ein Stück Ton. Und auf einmal nimmt er nur noch ganz vorsichtiges Gerät in die Hand, nur noch ganz, ganz kleine Löffelchen und kleine Messerchen und am Ende nur noch einen Pinsel und sozusagen sorgt dafür, dass dieses Kunstwerk sozusagen freigelegt wird, ja. Das ist im Prinzip der Prozess des Rausoperierens von so einem Tumor. Das ist manchmal wirklich mit sehr kleinen Instrumenten, mit sehr kleinen, vorsichtigen Schritten versucht man sukzessive diesen Tumor herauszupräparieren, ohne diese großen Blutgefäße zu verletzen. Und natürlich will man auch noch die umgebenden Lymphknoten mit entfernen. Und dann sozusagen das Rekonstruieren, das Wiederherstellen, das ist dann, wenn man dann merkt, okay, die Vase ist nicht in einem Stück verbuddelt, sondern es sind viele, viele kleine Splitter, die dann wieder zusammensetzen. Das ist praktisch dann der zweite Teil von dieser Operation. Das ist dann ein richtig technisches Handwerk, das ist wirklich Nähen. Da muss man ja diese Organe aneinander nähen. Das ist wirklich reinstechen mit einer Nadel, da ist ein Faden dran, vorsichtig knoten. Das Bauchspeicheldrüsengewebe ist so weich, bei normalen Patienten so weich wie Butter. Das kann man sich so ähnlich vorstellen, wenn man eine Angelsehne nimmt und die einmal durch Butter durchzieht. Also wenn man da zu sehr knotet, dann schneidet dieser Knoten sofort ein und diese Naht kann gar nicht halten. Also es ist sehr viel Erfahrungssache, sehr viel Feinfühligkeit braucht man da, auch ein bisschen Geduld, sich auch wirklich ein bisschen Zeit nehmen und natürlich eine gewisse Routine, eine gewisse Übung und Erfahrung, die natürlich irgendwann auch in einer gewissen Schnelligkeit mündet. Aber das ist sozusagen, das eine ist das etwas Destruktive, das Herauslösen von so einem Tumor und das andere sozusagen ist das Wiederherstellende und das sind diese zwei Phasen der Operation und das kostet einfach auch die Zeit. Das Gute ist, für den Patienten ist es oft unerheblich, ob eine Operation 4, 5 oder 7 Stunden dauert. Letztendlich sind dank der tollen Anästhesie-Methoden heute diese Narkosen ja wirklich schonend und der Patient kommt trotzdem schnell wieder auf die Beine.
Ja, und überlebenswichtig, ne? Wir haben das schon im Vorgespräch ein bisschen angeführt. Diese OP ist ja die einzige Chance auf Heilung.
So ist es. Also ein Bauchspeicheldrüsenkrebs kann dauerhaft nur mit einer Operation geheilt werden. Und die meisten Patienten oder fast alle Patienten bekommen ja hinterher auch noch eine Chemotherapie sozusagen zusätzlich, eine sogenannte adjuvante Chemotherapie, die man an diese Operation anschließt. Und dann kann man gute Heilungsraten erreichen, die natürlich immer noch nicht so gut sind, wie bei vielen anderen Krebserkrankungen zum Glück schon. Bauchspeicheldrüsenkarzinom ist und bleibt immer noch eine sehr ernste Diagnose, wo wir auch manchmal Faktoren haben, die wir nicht beeinflussen können. Ja, wo wir einfach auch manchmal ein bisschen abwarten müssen, was eigentlich nachher passiert mit dem Patienten. Trotz einer tollen Operation, einer guten Chemotherapie, schaffen es nicht alle Patienten, ein langes Überleben zu erreichen.
Ja, wir wollen ja aber ein bisschen Mut machen. Sie haben aber auch eine gute Quote. Also wenn operabel, dann haben Sie, glaube ich, eine ganz ordentliche 5-Jahres-Überlebensquote.
Ja, also bei uns ist das, die Patienten, die wir operiert haben und wo wir den Tumor entfernt haben, die werden ja bei uns alle auch nachgesorgt. Wir geben die ja auch für diese Zertifizierung, müssen wir ja auch immer wieder nachsorgen und nachfragen, wie geht es Ihnen. Deswegen können wir diese Zahlen auch ehrlich und müssen die ehrlich und unbestechlich auch erfassen, das ist bei uns eine 5-Jahres-Überlebensrate, so spricht man ja immer bei diesen Tumorerkrankungen von ungefähr 28%. Das ist natürlich noch nicht so viel wie bei manchen anderen Tumorerkrankungen, aber es ist auch nicht mehr so, dass man sagen muss, es hat alles überhaupt gar keinen Sinn. Das war ja noch vor 15, 20 Jahren, da war das eigentlich immer ein Todesurteil, diese Krebserkrankung. Heute können wir immerhin einem Teil der Patienten sagen, sie haben eine realistische Chance, da doch heil wegzukommen. Und ja. Ich sehe natürlich viele Patienten auch mittlerweile jetzt schon seit 8 Jahren, die ich hier operiert habe. Und wenn man die sieht nach 8 Jahren, natürlich, das freut einen einfach, wenn die noch im Leben sind und wenn es denen gut geht und man eigentlich davon ausgehen muss, dass sie jetzt das eigentlich auch wirklich geschafft haben. Das ist natürlich auch schön. Und die treffen sich viele bei uns in der Selbsthilfegruppe wieder. Das ist manchmal wie so eine Art Klassentreffen. Man sieht dann immer die ganzen Patienten wieder. Und das ist natürlich auch für die anderen frisch operierten Patienten eine unheimliche Motivationsspritze, wenn sie sehen, ja, man kann das auch schaffen. Man kann diesen Krebs auch doch besiegen.
Ja, deswegen wollte ich das auch unbedingt in dieser Folge unterbringen. Das ist da so, ja, dass es nicht absolut der Endgegner sein muss oder dass man sich sofort dann fallen lässt und alle, Bemühungen dann, einstellt, sondern dass man weiß, okay, es kann sein, wenn es operabel ist, dass ich dann, 28%ige Chance habe, nach 5 Jahren immer noch da zu sein.
Richtig.
Das mal zu sagen.
Das sind auch tatsächlich in den großen Therapiestudien, diese großen randomisierten, also diese großen Studien, die durchgeführt werden, international, da kann man auch mit den Therapien entsprechende Zahlen erreichen. Das ist auch die Realität. Natürlich hätten wir gern 50% und noch mehr und so weiter. Da sind wir aber einfach noch nicht. Das muss man akzeptieren. Aber es geht sukzessive schon auch in die richtige Richtung. Also ich glaube schon, dass auch die Chirurgie, also in gewisser Weise auch immer radikaler, aber auch wiederum schonender für den Patienten wird, dass die da schon einen sehr hohen Anteil dran hat. Und natürlich auch die modernen Chemotherapien, auch die Art der Nachbetreuung der Patienten. Also mittlerweile gibt es mehrere Chemotherapie-Regime, die man hinterher geben kann, je nachdem, wie fit ein Patient ist. Wenn eine Chemotherapie nicht wirkt, kann man auch noch mal auf eine andere oder sogar noch auf eine dritte wechseln. Also das verbessert alles insgesamt das Gesamtergebnis, das vor, wie gesagt, vor 15, 20 Jahren noch absolut, also wesentlich schlechter war. Ne? Das ist klar.
Ja, eigentlich haben Sie meine nächste Frage schon beantwortet, weil das wäre auch so das gewesen, dass ich jetzt von der Operation rübergegangen wäre auf die medikamentöse Therapie und hätte gefragt, welche neuen Medikamente oder Kombinationstherapien es aktuell gibt. Und das sind jetzt dann aktualisierte Chemotherapien, wie Sie gerade gesagt haben, oder? Wie
ja, also man kann das so ganz, ich bin ja nun kein Onkologe, ich bin ja nun ein Chirurg, aber trotzdem betreuen wir die Patienten ja auch und besprechen ja auch, wie das auch sein sollte in so einer Klinik, alle Patienten in unserer sogenannten Tumorkonferenz, wo wir dann unsere OP-Bilder zeigen und sagen, und der Pathologe berichtet, was war das genau für ein Tumortyp, wie viele Lymphknoten waren befallen, wie groß war der und so weiter. Und wir berichten dann nochmal, wie fit der Patient eigentlich ist, welche Vorerkrankungen es gibt, wie gut er die Operation überstanden hat, wie sein Körpergewicht sich entwickelt hat und die Motivation ist und wie ist die soziale Einbindung und so weiter. Diese ganzen Fakten kommen dann auf den Tisch und dann versuchen wir immer eine Empfehlung auszusprechen. Und für die Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankungen sind das so ganz grob gesagt zwei Linien. Das eine ist ein Medikament, das nennt sich Gemcitabine. Das wird manchmal auch kombiniert mit einem anderen Medikament. Das ist eine Infusion, die bekommt man an 3 Tagen in einer Woche, also an 3 Wochen, also meinetwegen Montag und nächsten Montag und Montag drauf und dann hat man eine Woche Pause. Und damit ist ein 4-wöchiger Zyklus sozusagen beendet. Das war lange Zeit der Standard. Das ist eine Chemotherapie, die mittlerweile auch bei älteren Patienten, die vielleicht nicht ganz so fit sind, gut vertragen wird. Eine andere wichtige Chemotherapie ist ein Chemotherapieregime, das nennt sich Folfirinox. Das ist eine Dreifachkombination mit wesentlich aggressiveren Substanzen. Die wird üblicherweise in einem 2-wöchigen Zyklus gegeben. Also man bekommt über 3 Tage die Infusion und dann hat man sozusagen den Rest von den 2 Wochen sozusagen zur Erholung und dann geht's weiter. Das ist eine deutlich aggressivere Therapie, die auch mehr Nebenwirkungen hat, aber natürlich auch, so wie das ausschaut, eine etwas stärkere Wirksamkeit. Die würde man zum Beispiel eher bei etwas jüngeren und noch fitteren Patienten anwenden. Aber natürlich ist da auch noch viel Entwicklung drin und viel Musik drin. Auch da gibt es für diesen Arm dieser Kombinationstherapien gibt es auch noch Neuerungen, die jetzt auf dem Weg sind.
Ja, genau. Ich hatte auch schon mal gelesen, weil ich muss mich ja mit meiner BRCA-Mutation ein bisschen auseinandersetzen, dass im Bereich BRCA und auch KRAS da neue Therapien auf dem Weg sind. Wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie sonst schon mal was gehört, was jetzt so an neuen Forschungsansätzen für die Zukunft, ich sag mal, in der Pipeline sind, die so die Prognose aus Ihrer Sicht verbessern können?
Ja, also ein Punkt ist sicherlich, der noch in der Mache ist und der, wo auch Studien laufen, ist die sogenannte neoadjuvante Therapie. Das ist ein Konzept, was wir schon aus ganz vielen anderen Tumorerkrankungen kennen, zum Beispiel vom Brustkrebs, auch vom Dickdarm, also vom Enddarmkrebs, auch vom Speiseröhrenkrebs, vom Magenkrebs. Dass wir eine Tumorerkrankung, ehe wir sie operieren, obwohl sie schon eigentlich zum Operieren geeignet wäre, erst noch mit einer Chemotherapie über einen gewissen Zeitraum behandeln. Das hat man bisher bei den Tumoren gemacht, wo man gesagt hat, die sind eigentlich sozusagen bei der Erstdiagnose noch gar nicht operabel, weil nämlich vielleicht wichtige Blutgefäße mit befallen sind oder einfach die Gefahr sehr groß ist, dass sie schon infiltriert sind und man möchte sie erst sozusagen etwas kleiner behandeln, dass man sie dann besser operieren kann. Die große Frage ist, ob nicht tatsächlich fast jeder Pankreaspatient mit einem Pankreaskarzinom eigentlich zunächst so eine Therapie bekommen sollte. Da ist die Studienlage im Moment noch in der Entwicklung, aber es deutet schon viel auch darauf hin, dass wir eventuell in ein paar Jahren fast jedes Pankreaskarzinom erstmal über einen gewissen Zeitraum, vielleicht 2-3 Monate, mit einer Chemotherapie behandeln, um es dann zu operieren. Der Hintergrund ist möglicherweise der, dass die Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung dadurch ja besonders gekennzeichnet ist, dass sie sehr früh diese Metastasen macht. Vielleicht haben wir dadurch die Chance, dass wir sozusagen diesen Prozess der ganz frühen Metastasierung, die ja vielleicht bei unseren Bildern gar nicht sichtbar ist, dass wir die ganz am ganz frühen Zeitpunkt unterbinden, sozusagen diese Mikrometastasierung in andere Organe schon ganz früh stoppen oder bremsen und dann operieren. Dass man dann nicht mehr die Gefahr hat, was wir jetzt manchmal sehen, dass wir einen Patienten operieren, wo wir denken, der Tumor ist gar nicht groß, der lässt sich gut operieren, wir konnten ihn prima rausoperieren, alles läuft super, der Patient geht nach 2 Wochen oder nach 10 Tagen nach Hause und trotzdem hat er vielleicht 6 Wochen später auf einmal überall Metastasen.
Es hat geschlummert, aber es war auf dem Bild nicht zu erkennen, ne?
Genau. Und diese vielleicht schlummernden Zellen, die Vorstellung ist, dass man die vielleicht mit einer Chemotherapie vorher erstmal sozusagen erwischen sollte. Man nennt das ja auch, also die Onkologen sprechen da immer davon und wir ja auch, das ist eine Systemerkrankung. Ja, Pankreaskarzinom ist nicht nur eine Erkrankung, die im Pankreasorgan selber wütet, sondern vermutlich ist sie schon zu einem ganz frühen Zeitpunkt eine Systemerkrankung, die viele andere Organsysteme befallen haben kann. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Wie gesagt, man kann sich vorstellen, dass diese Fragestellung ist unheimlich schwer in Studien auch zu analysieren. Denn wenn man einen Patient vor die Wahl stellt, Sie haben ein Pankreaskarzinom, wollen Sie jetzt gleich operiert werden oder wollen Sie vielleicht erst eine Chemotherapie machen, von der wir gar nicht hundertprozentig wissen, ob sie wirklich für Sie richtig ist, das ist natürlich auch schwierig, nicht? Der Erkenntnisgewinn ist ein relativ zäher Prozess und ist sehr mühsam. Aber ich und auch viele andere Pankreatologen glauben schon, dass die Zukunft doch in diese Richtung gehen wird. Und unter anderem auch mein ehemaliger Chef, Professor Uhl, hat auch eine große Studie zu diesem Thema gemacht. Und also ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt in der Onkologie des Pankreas, dass wir eventuell sozusagen am Anfang einer Chemotherapie viel mehr Raum geben müssen.
Hört sich auf jeden Fall logisch an. Und was man dazu sagen muss, der Patient muss natürlich dann auch fit genug sein, um das ja mit durchmachen zu können. Sie sagten schon, das ist so eine Erkrankung, vielleicht für das etwas ältere Semester. Aber wenn zum Beispiel jetzt irgendeine familiäre Vorbelastung war, dann trifft sie auch viele Jüngere.
Richtig.
Oder gerade Jüngere.
Richtig.
Und für die wäre das ja besonders wichtig, denke ich, dass man da noch was machen kann, ne?
Ich glaube, also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch ein großes Augenmerk wird auch in Zukunft noch mehr darauf gesetzt werden müssen, dass wir diese Patienten gut ins Rennen schicken. Das ist ganz entscheidend. Die sind, wie ich am Anfang oder zwischendrin gesagt hatte, viele von denen sind wirklich mangelernährt. Die erfüllen per Definition, auch wenn sie manchmal noch übergewichtig sind, und viele Menschen haben ein Übergewicht, aber die haben dann so einen starken Gewichtsverlust im kurzen Zeitraum, dann fallen sie eigentlich per Definition sozusagen, fallen die in einen pathologischen Bereich rein. Die haben eine Mangelernährungsphase hinter sich gehabt. Und damit fehlen denen ganz, ganz wichtige Bausteine im Körper für Wundheilung, für eine schnelle Erholung und so weiter. Ich glaube, wir müssen ganz viel darauf setzen, dass wir die Patienten vorher auch in einen gewissen fitten Zustand bringen. Ich sage unseren Leuten immer, wenn die hier zu uns kommen und ich erkläre ihnen die Operation und die Diagnose ist klar, oft müssen die ja noch mal eine Woche vielleicht warten, bis dann der OP-Slot da ist, manchmal auch ein bisschen länger, je nachdem. Und manchmal nutzen wir auch ganz bewusst diese Zeit und sagen den Leuten, wisst ihr was, ihr habt jetzt nur so, ihr wiegt jetzt nur noch 50 Kilo, ihr müsst eigentlich ein bisschen mehr haben. Ihr kriegt jetzt von uns diese Astronautendrinks, ihr kriegt vielleicht Enzyme, die Bauchspeicheldrüsenverdauung unterstützen und dazu manchmal noch Nahrungsergänzungsmittel oder auch einfach körperliches Training. Ja, wir wissen, dass eine halbe Stunde körperliche Bewegung am Tag, sowas wie Walken gehen, also leichter Sport, leichter Cardiosport, auch das Immunsystem unheimlich pusht und auch tatsächlich eine antitumorale Wirkung hat. Auch das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Wahrscheinlich korreliert das auch mit der Muskelmasse unserer Muskulatur. Also da sind ganz viele, ich glaube, es sind ganz viele Faktoren, die wir noch verbessern können, wie wir unsere Patienten auf diese onkologische Reise schicken.
Ja, leichte Bewegung, das sagt, glaube ich, jede Studie. Das bringt immer einen Mehrwert. Ja. Und das habe ich auch bei vielen jetzt in meiner, Mutmachergruppe bei den Lungenkrebspatientinnen, dass manche sogar auf Palliativstationen gehen, um sich praktisch fit zu machen für den nächsten Eingriff oder für die nächste Therapieform. Die verlassen ja die Palliativstation auch. Viele Patienten denken, oder die verwechseln Palliativ mit Hospiz. Also, dass man da nicht wieder rauskommt, ne?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist, wir haben zum Glück jetzt auch seit einem Jahr, seit einem knappen Jahr hier in der Palliativstation und nutzen die auch genau, wie Sie das gesagt haben, genau in diesem Punkt, dass das nicht eine Einbahnstraße ist, in Anführungszeichen, sondern manchmal auch der Weg dann zurückkommt und gerade dann vor einer Krebsoperation, ja, oder in einer gewissen Ruhephase einer onkologischen Therapie eine Palliativeinheit sehr gut sein kann und danach sozusagen greift man wieder an.
Ja, genau, dass man das auch mal in die Welt trägt, ne? Dass es also wirklich keine Einbahnstraße ist, ne? Ja, schön, dass wir das Thema auch noch gefunden haben. Wie sieht's denn aus? Also neben der reinen Krebstherapie spielt ja auch die Lebensqualität eine große Rolle, wo wir jetzt schon bei Palliativstationen sind, kümmern und ja unterstützen. Welche unterstützende Maßnahmen, ich sag mal so von Ernährung bis Psychoonkologie, also ja, irgendwie das Umfeld, sind denn für Ihre Patienten besonders wichtig oder was sehen Sie als besonders wichtig?
Also besonders wichtig ist also sicherlich im direkten postoperativen Bereich, dass die Patienten schnell wieder auf die Beine kommen, dass die schnell wieder aus dem Bett kommen. Das ist ein Reflex, dass man im Krankenhaus liegt und da sind ja nur Betten. Wir haben ja eigentlich fast nur Betten im Krankenhaus und keine Sitzmöbel und deswegen liegen da alle im Bett und das ist das große Problem. Ja, wir operieren nicht an den Beinen, wir operieren am Bauch. Die Leute, die Patienten und Patientinnen sollten möglichst schnell wieder stehen, vor dem Bett sitzen, am Bettrand sitzen oder auch in einem extra Stühlchen und ein paar Schritte machen. Also die frühe Mobilisierung schon am ersten postoperativen Tag, manchmal gelingt das nicht, aber spätestens am zweiten ist absolut wichtig. Und deswegen gibt es auch diese Konzepte Fast-Track-Chirurgie und ERAS und so weiter, die das auch schon natürlich mit Evidenz unterlegt haben, also mit wissenschaftlichen Beweisen, dass das ganz wichtig ist. Dann die frühe Ernährung und auch die Ernährungsschulung, dass die Patienten, die in der Bauchspeicheldrüse operiert sind, lernen, wie sie essen. Wir vermitteln das den Patienten häufig so, dass sie am Anfang eher kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen sollten. Gerade wenn wir diese Wippeloperation gemacht haben, also lieber vielleicht 5 bis 6 kleinere Mahlzeiten, sich viel Zeit nehmen beim Kauen, 30 Mal kauen, ehe man schluckt und diese Dinge versuchen wir den Patientinnen und Patienten beizubringen. Dann eine Unterstützung mit Bauchspeicheldrüsen, Enzymen sozusagen, um die Verdauungsfunktion auf jeden Fall im absoluten Normbereich zu haben. Viele Patienten brauchen das hinterher nicht mehr, aber wir verschreiben das eigentlich allen Patienten mindestens für ein halbes Jahr, dass sie diese Bauchspeicheldrüsenenzyme, diese Kapseln zu sich nehmen, damit sie auf gar keinen Fall in eine Unterdeckung kommen. Auf gar keinen Fall in einen Mangel kommen. Hinterher kann man die dann weglassen und das ausprobieren, aber das bitte erst, wenn wirklich sonst alles stabil ist. Denn das Gute an diesen Bauchspeicheldrüsenenzymkapseln ist ja, dass man sie nicht überdosieren kann. Anders als andere Medikamente wirken die nicht im gesamten Körper, wie eine Aspirin oder wie ein Blutdruckmittel. Die gehen ja durchs ganze Blut und finden ihr Zielorgan. Diese Kapseln, die bleiben ja nur im Darm. Das heißt, nur in dem Innern des Darms können die halt wirken. Und wenn man die nicht braucht, werden die einfach ausgeschieden. So einfach ist das. Also die Ernährungsberatung, das ist eine ganz wichtige Säule. Da haben wir eine ganz hervorragende Ernährungsberaterung hier, eine Frau Dr. Ruch, die ist promovierte Ökotrophologin und hat sicherlich so viel. Also ich glaube ich, kenne niemanden in Norddeutschland, der so viele Pankreaspatienten schon behandelt hat. Sicherlich, also das geht in die Tausende, die ist wahnsinnig erfahren, unheimlich gut, geht mehrmals zu den Patienten. Und dazu gehört auch, dass wir versuchen, die Angehörigen mit einzubeziehen. Denn auch die sollen das lernen. Worauf muss man bei der Ernährung achten? Wie dosiere ich überhaupt diese Bauchspeicheldrüsenenzyme? Und natürlich auch die Vermittlung, dass man hinterher wieder alles essen kann, was man vorher essen kann. Man kann auch mit einer Bauchspeicheldrüsenoperation hinterher wieder Currywurst Pommes essen. Man muss halt nur genug von diesen Kapseln nehmen, weil die besonders für die Fettverdauung wichtig sind.
Und gut, dass Sie das nochmal sagen. Das hätte ich gar nicht in Betracht gezogen.
Es gibt keine Essverbote. Man darf, also sicherlich macht es nicht am ersten Tag Sinn, sich eine Currywurst Pommes bringen zu lassen und wahrscheinlich auch noch nicht in den ersten 2 Wochen. Aber hinterher muss das Ziel sein, dass man wieder alles essen kann. Und das ist auch möglich. Es ist einfach nur eine Frage der Portion, der Gründlichkeit des Counts und der Dosis an diesem Bauchspeicheldrüsenenzym. Also es gibt keine Verbote. Dann, das ist das, der eine wichtige Komplex praktisch ist diese Verdauungsfunktion, wir nennen das ja die exokrine Funktion der Bauchspeicheldrüse. Das andere ist die endokrine, das ist die Insulinproduktion. Wenn der Patient durch eine Operation oder die Patientin eine Zuckererkrankung bekommen hat, dann sind sie ja insulinpflichtig und auch da muss sozusagen am Krankenbett jemand da sein, der sukzessive die Patienten daran führt und die sozusagen langsam darin schult und auch das Wissen vermittelt, wann spritze ich, wie viel Insulin, wie messe ich meinen Blutzucker und sowas. Das sind Dinge, die wir ja auch schon im Krankenhaus versuchen, den Patienten da den Grundstein zu legen. Mehr kann man in diesem komplexen Feld nicht, aber den Grundstein zu legen. Und dann entlassen wir jeden Patienten mit einem fixen Termin, wenn es geht, am nächsten Tag bei einem niedergelassenen Diabetologen. Wir haben einige Praxen hier in der Nähe, wo wir wirklich anrufen können und sagen, hier morgen kommt Frau XY, die ist frisch operiert, bitte kümmere dich sofort um den Zucker. Und dann klappt das auch, dass sie sofort eine Anbindung haben, wo auch das dann praktisch weiter trainiert wird und auch weiter vermittelt wird und der Blutzucker weiter bekümmert wird. Und natürlich hinterher regelmäßige Verlaufskontrollen bei uns, das ist klar. Und was viele Patienten auch ganz wohltuend empfinden, sind diese Anschlussheilbehandlungen. Das ist natürlich auch wichtig. Man hat ja früher Kur zugesagt, also wo die Patienten hingehen und erstmal Patienten oft treffen, die ähnliche Erkrankungen durchgemacht haben und wo dann nochmal auf diese Themen wie Ernährung, Bewegung, Zucker, Bauchspeicheldrüsenenzyme, was kann ich essen, wie kann ich essen, sozusagen, wo das auch nochmal thematisiert wird und natürlich der Muskelaufbau und die körperliche Fitness auch im Vordergrund stehen. Und dann zu guter Letzt eigentlich der letzte und für mich oft langfristig tatsächlich der wichtigste Baustein ist wirklich die Anbindung an so eine Selbsthilfegruppe. Das hatten wir schon kurz erwähnt. Es gibt ja eine deutschlandweite Selbsthilfegruppe, es gibt mehrere, aber die größte ist der ADP, der Arbeitskreis der Pankreatektomierten. Das ist ein etwas sperriger Begriff. Pankreatektomiert heißt ja, die Bauchspeicheldrüse ist entfernt worden, also Arbeitskreis der Pankreatektomierten ist eine deutschlandweite Selbsthilfegruppe, gibt es in vielen, vielen Standorten praktisch kleine Regionalgruppen, wo dann sich Patientinnen und Patienten, die selbst betroffen sind, treffen regelmäßig bei uns einmal im Monat und dann kommen die zusammen, entweder gibt es einen Vortrag von einem Experten, der das natürlich dann patientengerecht erklärt, manchmal aber auch nur sogenannte Plauder-Meetings, wo die Patienten untereinander sich austauschen und sich wirklich in der Selbsthilfe sozusagen gegenseitig ihre Probleme erzählen und oft zu guten Lösungen kommen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Baustein, der einen wirklich auch ein bisschen vor das Problem bringt. Das berichten mir ganz viele Patienten, dass das ihnen am Ende fast am meisten gebracht hat, dass sie diesen direkten Austausch dort haben.
Kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, viele unterschätzen so die unterstützende Wirkung von Selbsthilfegruppen. Sagen wir mal, ja, brauche ich nicht oder ich kriege das alleine hin. Aber ich glaube auch, also ich nehme auch sehr, sehr viel Kraft aus den Selbsthilfegruppen heraus. Ne? Ja. Ideen, Nebenwirkungsmanagement, ne, ist alles, nimmt man alles mit aus den Gruppen raus. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, Herr Professor Krummig, für die wertvollen Einblicke. Haben Sie vielleicht noch eine bestimmte Sache, die so als Thema, die Sie noch gerne in dieser Folge unterbringen würden?
Ja, ich glaube, wir haben schon wirklich viel gesagt. Ich glaube, was mir ganz besonders am Herzen liegt und was ich auch versuche, meinen Leuten auch immer zu vermitteln und was die auch toll umsetzen, wir müssen eigentlich probieren, den Patienten bei so einer komplexen Erkrankung, wir wollen ihn nicht nur allein lassen, sondern eigentlich wollen wir ihn mittelfristig auch wirklich zu einem Experten für seine eigene Erkrankung machen. Das sind komplexe Erkrankungen. Und gerade diese Eingriffe und deren Folgen, das ist komplex. Und das beginnt mit einem ausführlichen, guten Aufklärungsgespräch für so eine Operation, wo man wirklich Ruhe hat. Das ist nicht ein Aufklärungsgespräch von 15 Minuten, sondern die dauern oft eine Dreiviertelstunde, manchmal sogar mehr. Da zeigt man dann die Bilder und versucht, dem Patienten auch zu erläutern, wo dieser Tumor sitzt. Und anhand dieser Schemazeichnung, die ich Ihnen ja auch gezeigt habe, da zeichnen wir dann ein, wo sitzt der Tumor, wie sieht eigentlich die Operation aus, wie funktioniert das. Natürlich ist das viel Information und die muss man auch oft immer wiederholen. Das ist nicht mit einmal getan, aber wir müssen eigentlich die Patienten dazu befähigen und dazu bringen, dass sie tatsächlich auch eine Vorstellung haben, was in ihrem Körper passiert und wie sie hinterher sozusagen auch damit umgehen und was auf sie zukommen kann. Und das gilt auch für die Angehörigen. Also den Patienten und sein Umfeld irgendwie zu einem gewissen Expertentum zu verhalten, helfen, dass man hinterher wirklich genau weiß, was mit einem passiert. Das ist eine jahrelange Aufgabe letztendlich, aber die beginnt eigentlich mit dem Aufklärungsgespräch, mit dem ersten Kontakt zum Patienten, wo man über diese Möglichkeit der Operation spricht.
Ja, das finde ich auch gut. Also das hatten die am Anfang auch erwähnt und das finde ich besonders. Wenn man mit ihnen spricht, dann sind sie auch ja der Operateur. Also das, ne, dann man hat nicht, ich sag mal, man spricht mit jemandem und dann zwei Wochen später macht irgendeiner die OP. Das ist, wäre für mich halt, also das ist für mich halt so ein, als Patient ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Punkt, dass ich sage so, ich habe das mit Professor Komik besprochen. Also möchte ich auch, dass der das macht. Ne?
Natürlich.
Und das ist klar. Bei Ihnen ja eigentlich schon zu 99,9% gegeben. Ne?
Ja, also das würde ich, genau so ist es. Also das ist, so gehört sich das auch. Das muss auch unser Anspruch sein. Das dürfen wir nicht vergessen. Das sind ja auch trotzdem, auch wenn wir erfahren sind und das gut machen, wie ich finde, es sind immer noch gefährliche Eingriffe. Das sind Eingriffe, die sind vergleichbar mit einer Herzoperation. Und das ist letztendlich ja auch eine Vertrauensfrage. Man muss sich gegenseitig vertrauen. Natürlich muss der, vor allem der Patient, uns vertrauen und im Umfeld, aber wir müssen auch darauf vertrauen, dass er hinterher mitmacht und dass auch seine Angehörigen mit am selben Strang ziehen. Also nur wenn alle irgendwie im selben Boot sitzen, wird das auch zum Erfolg und dann wird's auch einer. Und das geht dann über das Vorgespräch, Aufklärung, Operation bis zum Anrufen nach der Operation, wo wir dann die Angehörigen Bescheid sagen und sagen, so und so ist es gelaufen, das und das, was wir gemacht haben, sie erinnern sich, wir haben die und die Lösung gefunden, nicht? Dann wissen sie, dann sind alle gleich im Boot, das ist so ein Momentum, das ist, glaube ich, für die Heilung unheimlich wichtig. Das kann man schwer, glaube ich, irgendwie messen, aber das ist einfach eine gewisse positive Energie, die da auch durch so ein Behandlungsteam, wo der Patient auch drin ist, fließt, die einfach wichtig ist.
Wo man dann selber auch noch, ja, ich sag mal, den Tick Glauben, den er dann noch antreibt, noch oben drauf packt. Ne? Das ist ja dieser Glaube, natürlich, dass es richtig funktioniert. Dann die Bewegung, das sind ja alles kleine Zahnräder, die nachher irgendwann das große Ganze dann ausmachen. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Also klar, jeder hat andere, jeder hat einen anderen Glauben oder auch keinen Glauben. Ich habe zum Glück einen, bin auch dankbar und ich glaube auch, dass da oben auch immer einer ein bisschen unser Geschicke auch führt und manchmal einem die richtige Intuition auch gibt und auch den richtigen Handgriff vielleicht an der entscheidenden Stelle. Klar, und das spielt auch eine Rolle. Und natürlich auch nachher weiter ansprechbar sein und auch ein gewisser Garant für diesen Patienten und diese Erkrankung zu sein. Das sage ich unseren Patienten auch immer, wenn irgendwas ist, bitte kommen Sie wieder. Wir versuchen uns zu kümmern. Selbst wenn wir dann merken, das ist doch ein ganz anderes Fachgebiet, da habe ich jetzt doch nichts mit zu tun, das geht doch in den HNO-Bereich, weil es Ohrenschmerzen sind oder was auch immer. Trotzdem einfach uns kontaktieren und wir, ne, da schafft man eine gewisse Bindung bei so einem großen Eingriff und ein Vertrauensverhältnis, das muss der Patient auch über die OP hinaus nutzen dürfen und muss sich darauf verlassen können, dass wir uns weiter kümmern.
Ja, sehr schön. Ja, schöner Schlusssatz, finde ich. Also ich finde es sehr ermutigend zu hören, dass Sie auch bei dieser herausfordernden Diagnose neue Perspektiven haben, die, ja, ich sag mal, über die Operation hinausgegangen sind. Ja, an die Zuhörer und Zuhörerinnen kann ich nur sagen, schickt gerne Fragen. Ich werde sie weiterleiten oder belästigt den Herrn Professor Dr. Krumig selbst.
Ja, gerne.
Ja, er ist ein sehr, sehr toller Arzt. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal persönlich kennengelernt und deswegen sind Sie auch heute ja auch zu Gast, weil Ihnen das Thema auch sehr am Herzen liegt und haben zugesagt. Nochmal danke auch von meiner Seite, dass Sie dabei waren. Ihr da draußen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Und Professor Dr. Krumig und ich sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, vielen Dank.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.